Wenn man dem glaubt, sind wir für 40% des CO2-Ausstoßes mit den Gebäuden verantwortlich. Das ist das größte Silbertablett, das wir jemals in unserem Leben eigentlich bekommen haben. Und daran mitzuwirken, dieser Bauwende, ist unglaublich sinnstiftend.
Da war gar keine Zeit zur Transformation, sondern all in. Und in einem Jahr werden wir dort alle parken können.
Für mich das schönste Stichwort all in. Also ich persönlich, es hat noch nie so viel Spaß gemacht, Architekt zu sein wie jetzt. Man hat wirklich wieder Herausforderungen und ich würde fast sagen einen Sinn im Leben, etwas zu bewegen, etwas zu gestalten und wirklich, ich glaube, unsere Kernaufgabe ist, die Zukunft zu gestalten.
Wir müssen uns einfach auch fragen, was ist eine lebenswerte Stadt?
Wenn man sich eure Projekte anschaut, was läuft denn heute im Jahr 2026 fundamental besser als vor 5 Jahren?
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Herzlich willkommen zur Live-Sonderfolge von Neues Bauen, heute live aus dem Berliner Büro von Büro Hauser. Unser Thema heute ist Bauen gegen den Strom. Berlin trifft Wien. Die große Frage, wie schafft man radikale Nachhaltigkeit? Gerade wenn alle sagen, das geht nicht, das ist zu teuer oder das haben wir noch nie so gemacht. Dazu heute hier die, die es einfach so machen. Aus Wien Christian Kircher und Philipp Buchsbaum von Smartvoll. Sie verwandeln in Salzburg Parkplätze in lebendige Reuse-Quartiere, weiterbauen statt abreißen. Und aus Berlin Michael Fugel von InfraVelo. Er setzt mit Berlins erstem Fahrradholzparkhaus in Schöneweide neue Maßstäbe für die Mobilitätswende. Heute geht es nicht um Theorie, heute geht es um Machbarkeit. Um Projekte, die beweisen, nachhaltiges Bauen ist kein Traum, es ist schon Realität. Trotz Bürokratie, trotz Kosten, trotz aller Widerstände. Und wie das funktioniert, das erzählen uns heute jetzt die Macher selbst. Herzlich willkommen, ihr drei, im Podcast Neues Bauen.
Hallo.
Hallo Ruben, danke für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid. Genau, heute eine besondere Folge, es ist wieder eine Live-Folge mit Publikum hier vor Ort bei uns im Büro, was sehr schön ist. Schön, dass ihr alle da seid. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, und ihr habt ja auch ein paar Projekte mitgebracht von euch, die man sich hier angucken kann, habe ich einen Satz für euch. Wer seid ihr und was macht ihr konkret für die Bauwende? Vielleicht fangen wir direkt mit dir an.
Ja, hallo, ich bin Christian Kircher, Partner und Gründer im Büro von Smartful Architekten in Wien. Ich glaube, seit über mittlerweile 10, 15 Jahren arbeiten wir hauptsächlich im Bestand. Wir versuchen einfach, unsere Projekte und unseren Zugang neu zu finden, neu zu definieren und den nachhaltigsten Weg zu finden, den wir auf dem Weg mitnehmen.
Ja, ich bin Michael Fugel, Geschäftsführer der InfraVelo. Als InfraVelo planen, bauen und betreiben wir Radverkehrsinfrastruktur im Auftrag des Landes Berlins und für die 12 Berliner Bezirke. Und was uns täglich antreibt, ist gutes Bauen, gute Infrastruktur für den Radverkehr, aber auch für die Mobilitätswende insgesamt, also auch den Umstieg auf ÖPNV plus Rad. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute auch was zu unserem neuen Fahrradparkhaus in Schöneweide sagen kann.
Herzlich willkommen.
Ja, servus Ruben, danke für die Einladung. Mein Name ist Philipp Buchsbaum. Was macht uns aus oder wer sind wir? Ich würde sagen, wenn ich unser Büro charakterisieren soll, würde ich sagen, dass wir jetzt nicht typologisch spezialisiert sind. Wir haben jetzt nicht den größten Spaß dabei, in einer Tour nur Kindergärten zu bauen, sondern wir sind eigentlich thematisch spezialisiert. Wir versuchen, Themen zu suchen und uns in Themen zu bewegen, von denen wir glauben, dass sie die Gesellschaft am meisten nach vorhauen und versuchen, dazu Projekte zu finden. Das ist vielleicht der umgekehrte Ansatz zu vielen anderen Architekten. Ja.
Wir starten mit einer Einstiegsfrage, die jetzt so ein bisschen schon in unser Thema reingeht. Wenn man heute ein Projekt plant, was wirklich konsequent nachhaltig oder eben zirkulär ist, fühlt sich der Alltag als Planer bzw. Bauherr im Jahr 2026 eher an wie visionäre Gestaltung oder wie so ein permanenter Boxkampf? Einfach mal an alle gefragt.
Also ich persönlich, es hat noch nie so viel Spaß gemacht, Architekt zu sein wie jetzt. Man hat wirklich wieder Herausforderungen und ich würde fast sagen, einen Sinn im Leben, etwas zu bewegen, etwas zu gestalten und wirklich, ich glaube, unsere Kernaufgabe ist, die Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, wenn man es ja nicht jetzt macht, dann wird es vorbei sein. Also ich von meiner Seite bin, glaube ich, super glücklich oder mit dem Büro diese Herausforderung anzunehmen und diese Visionen zu bauen, zu realisieren und umzusetzen.
Trotzdem permanenter Boxkampf?
Nein.
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 Permanenter Boxkampf würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten sehr eng mit der Berliner Verwaltung zusammen, auch mit den Bundesbehörden. Mhm. Wir bekommen auch Bundesmittel, Fördermittel. Das ist natürlich auch immer wieder viel Abstimmung, viel Vorgespräche, viel Kommunikation, aber das ist kein Boxkampf, sondern das ist unser Projekt Alltagsgeschäft, das wir gut meistern und wir sind einfach Playerin in der Mobilitätswende mittendrin und das treibt uns alle an und macht uns großen Spaß, eben auch Teil dieser ganzen Bewegung zu sein.
Mhm. Ja, ich kann also unterschreiben, was der Michael sagt. Ich glaube, ich sage es jetzt einmal böse, seit der Moderne wurde Architekten nicht so eine Chance geboten wie heute, denke ich mir. Ihr habt den größten Datensammler der Welt, den Werner Sobeck. Wenn man dem glaubt, sind wir für 40% des CO2-Ausstoßes mit den Gebäuden verantwortlich. Das ist das größte Silbertablett, das wir jemals in unserem Leben eigentlich bekommen haben. Und daran mitzuwirken, dieser Bauwende, ist unglaublich sinnstiftend. Wir sind jetzt in einem Alter, wo unsere Kollegen, unsere Freunde für die Rohölauffindungsgesellschaft arbeiten, für irgendwelche mineralischen Energieunternehmen, die haben keinen Sinn mehr im Leben. Die wissen nicht mehr, wie sie die nächsten 20 Jahre rumbiegen. Und bei uns geht es so bergauf de facto. Wir haben jeden Tag mehr Sinn im Leben und haben eine irrsinnige Freude und Spaß, an dieser Wende mitzuarbeiten. Ja.
Und es trifft ja auch im Prinzip euer Team. Also ist ja nicht nur sozusagen ihr jetzt als Gründer und Gründerin, sondern auch.
Genau.
Sehr attraktiv, glaube ich, dann auch mit so einer Vision vorwärts zu gehen und Leute mitzunehmen und mitzureißen. Ihr habt ja in Salzburg beim Quartier Autopalast einen ehemaligen Garagenkomplex transformiert. Man könnte das ganz spitz sagen, ihr nehmt den Autos den Platz weg. Ist ja ein heißes Thema, ich habe es noch so ein bisschen spitz formuliert. Und gebt diesen Platz an den Menschen, auch ein total natürlich ein wichtiges Thema. Auf welche emotionalen und politischen Widerstände seid ihr da so gestoßen? Man könnte ja denken, ihr seid da gegen eine Wand gelaufen. Also wenn, ne, in Deutschland ist das häufig so ein Thema, ihr in Österreich.
Also erstens war es ein internes Thema. Du musst dir vorstellen, der Autopalast ist 1921 vom Herrn Gruber ersonnen worden. Der hat sich überlegt, der war Fuhrwerk und hat sich überlegt, die Pferde gehen den Bach runter de facto. Es kommt die Motorisierungswelle. Und hat eine Hochbau- oder eine überirdische Garage gebaut für 300 Autos zu einem Zeitpunkt, als es in Salzburg 30 zugelassene Autos gegeben hat. Also war ein Pionier der autogerechten Stadt, kann man sagen. Aber 100 Jahre später haben wir dieses Gebäude betreten und haben gesehen, diese Autos schauen durch 2x2 Meter große Fenster auf den Kapuzinerberg. Das ist wirklich mitten in der Stadt. Das ist uns ein bisschen komisch vorkommen irgendwie. Ne? Und deswegen war der Widerstand auch nicht ganz so groß, weder bei den Bauherren, schon gar nicht, noch bei der Stadt, dass wir gesagt haben, wäre es nicht gescheiter, dass da Menschen einziehen. Ne? Natürlich hat die Stadt große Bedenken gehabt, wo wir diese 300 Autos hindrücken. Die sollten jetzt nicht im städtischen Gewebe landen. Deswegen haben wir eine Tiefgarage gebaut. Oder geplant.
Ja, das ist ja auch, ja, kann man dann gut auch verargumentieren.
Ja, also ohne der Tiefgarage wäre es deutlich härter gewesen. Ich habe vor dem Michael erzählt, wir sind jetzt in so einem Brackwasser, wo wir die Stellplatzverpflichtung für die Räder und für die Autos nachweisen müssen. Und das macht innerstädtische Nachverdichtungsprojekte insofern fertig, weil da irgendwann der Platz ausgeht und dann wirklich Wohn- oder Gewerbefläche zu Lasten Rad- oder Autofläche weggeht. Bei den Autos wäre es uns völlig egal, wir würden am liebsten nur die Räder nachweisen.
Aber das heißt, um so dieses Projekt dann durchzubekommen, habt ihr am Ende des Tages irgendwie einfach diese Vision von diesem schönen Ausblick genommen und damit Leute angesteckt und überzeugt von der Idee?
Also jedem ist es absurd vorgekommen, dass dort Autos einen Ausblick haben, wie es ganz, ganz viele Menschen nicht haben eigentlich. Ja, und eine Wohnqualität in dem Andrehviertel, das ist eine Steinwurf vom Mirabellplatz vom Zentrum von Salzburg entfernt, dass die dort oberirdisch um und um stehen, das ist eben jedem irgendwie lächerlich vorgekommen. Deswegen war da nicht sehr viel Widerstand da.
Michael, ihr habt ja in Berlin es gewagt, ein erstes öffentliches Fahrradparkhaus zu planen, dann auch noch aus Holz, dann auch noch in Schöneweide, was ja vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht denken da viele, warum denn da, warum nicht bei mir. Und das sollte 2026, bis ist 2026 in den Bau gegangen. Ist ein öffentliches Gebäude, zweigeschossig, komplett aus Holz. Was waren da so die größte Nuss, die ihr knacken musstet?
Also ich muss sagen, wir haben recht schnell dort und effizient gearbeitet. Wir haben Anfang 2024 hatten wir den Förderantrag vom Bund schon beschieden in der Hand. Und ein Jahr später hatten wir schon die Baugenehmigung. Also ich bin selber im September 2024 bei der InfraVelo gestartet und wir waren da wirklich sehr schnell unterwegs. Warum? Alle haben an einem Strang gearbeitet. Wir haben ein sehr gutes Architektur- und Planungsbüro gewonnen mit der Leitplan, die eben sehr viel Expertise haben im Bau von nachhaltigen Fahrradparkhäusern, beispielsweise in Eberswalde, haben dort die ArchitektInnen des Planungsbüros schon ein Fahrradparkhaus errichtet. Insofern haben wir dort auch auf die Expertise gesetzt und dann eben auch zahlreiche Abstimmungen. Was ich nochmal ganz spannend fand, dieser Autopalast, also mich beeindruckt der wirklich sehr, weil er mich erinnert an die Kantgaragen hier in Berlin, was auch so aus den 20er Jahren so ein schönes Parkhaus ist. 300 Plätze, also wir in Schöneweide, machen und realisieren an zwei Standorten 1100 Plätze für Fahrräder. Also an einem Standort sind es 800, am zweiten, an der kleinen Schwester, sage ich immer, sind es 300. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wie viel doch dann so ein Autoparkhaus, und das war jetzt wahrscheinlich ein kleineres, aber trotzdem nur 300 Fahrzeuge reinpassen, realisieren wir dort schon auch Großartiges. Und warum sind wir auf Schöneweide gekommen? Der Platz muss entwickelt werden. Es ist der größte ÖPNV-Knotenpunkt im Südosten. Also wir befinden uns dort mit zahlreichen S-Bahn-Linien, mit zahlreichen Regionalbahnlinien. Die BVG fährt dort Bus- und Straßenbahnverkehr, hat dort den Knotenpunkt weiter ausgebaut. Wir werden dem Platz und dem Ort am Bahnhof Schöneweide nur gerecht, wenn wir dort auch attraktives Fahrradparken möglich machen. Mhm.
Ich habe gelesen, das Zitat, dass das Fahrradparkhaus im Prinzip mit so einem Holzgerüst ist und drumherum habt ihr den Edelstahlnetz geplant und im Prinzip auch versucht, so diese Idee von Transparenz und Licht und auch so eine offene Wirkung im Prinzip damit reinzunehmen, dass es auch irgendwie sichtbar ist. Habt ihr da irgendwie ein Feedback schon bekommen, so von den Leuten, dass sie sagen, ja, es ist cool, dass man das alles so schön sieht, gesehen wird, dass Fahrradinfrastruktur so einen Push bekommt?
Also wir sind ja als Bauherren auch sehr spezialisiert in Kommunizieren. Ich habe ein ganz tolles Team, die sich um Kommunikation und Partizipation kümmert. Und wir hatten vor einem Dreivierteljahr etwa nochmal eine Öffentlichkeitsbeteiligung oder eine Öffentlichkeitsveranstaltung vor Ort. Bei mir ist es immer wichtig, dass wir vor Ort die Leute ansprechen, dort veranstaltet und haben dann direkt nochmal das Feedback der zu den Entwurfsplanungen nochmal entgegengenommen. Und die Leute waren durchweg begeistert. Wir haben es dort geschafft, das Parkhaus so zu realisieren, dass man auch sieht, wofür ist es. Nämlich, ich schaue rein und sehe dort Doppelstockparker drin. Und zwar ist wichtig, um die erste Etage zu kommen, haben wir ein Rampenbauwerk. Das Rampenbauwerk ist außen, also sichtbar. Alle sehen, dass dort die Rampe nach oben führt. Einladend. Und es soll auch kein Angstraum sein, deswegen offen, transparent, trotzdem auch belichtet, aber natürlich belüftet. Und das dort vereinigen wir alles dort mit diesem schönen Fahrradparkhaus.
Na, voll schön. Wir haben jetzt ja zwei unterschiedliche Ansätze für die Bauwende gesehen oder gehört und Berlin setzt bei der Infrastruktur auf den nachhaltigen Rohstoff Holz und Wien, Salzburg setzt so zumindest gefühlt radikal auf das Thema Weiterbauen mit dem, was schon da ist. Wo liegt denn aus eurer Sicht so ein bisschen die Zukunft? Müssen wir irgendwie intelligenter neu mit Holz bauen oder einfach weniger abreißen?
Also ich glaube generell, die Zukunft liegt, Österreich ist ziemlich fertig gebaut. Also wir haben viel Bestand, wir haben Leerstand, wir haben großen Leerstand. Und da sehe ich die Zukunft. Wenn wir neue Materialien verwenden wollen, dann sollen natürlich nachwachsende Materialien Rohstoffe sein. Mhm. Wir haben ja generell ein riesen Ressourcenthema. Was natürlich aber spannend ist, auf der anderen Seite zu sehen, dieses auch parallel dieses CO2-Thema, wenn wir unsere Projekte im Bestand ökobilanzieren, dann kommen wir im Leerstand auf unglaubliche Werte, dass wir das Ganze gegenüber dem Neubau mit einer Reduktion von 70-80% des CO2-Impactes. Und das sind einfach sozusagen so logische Konsequenzen im Bau, die wir einfach nicht, die können wir nicht verleugnen oder was auch immer. Und wie gesagt, wenn wir neu bauen oder wenn wir machen viel Nachverdichtungen, ja, dann eben, wenn es ist mit Holz, mit natürlichen Rohstoffen. Aber ich glaube, da muss man sensibel und vorsichtig umgehen, weil, wie gesagt, das Thema Fichtenmonokulturen etc., wo ja das Holz herkommt, das ist ja alles auch wieder eine Ressource, die wir nicht unendlich haben. Also unser Zugang ist relativ klar im Büro, dass wir schauen, dass wir alles, was wir erhalten können, erhalten im Projekt.
Theoretisch hätte man sich so ein Fahrradparkhaus ja auch in irgendeinem Bestandsbau vorstellen können. In Schöneweide gibt es jetzt bis auf den Bahnhof nicht so wahnsinnig viel. Warum habt ihr das Material Holz gewählt?
Also das war für uns von vornherein klar, dass wir mit nachhaltigen Materialien bauen wollen, weil Mobilitätswende und Nachhaltigkeit und nachhaltiges Bauen sind für uns zwei Seiten derselben Medaille. Es stand gar nicht zur Debatte, nochmal über andere Stoffe nachzudenken, jetzt Stahlbeton, Stahlbauweise oder Betonbauweise. Zum einen und zum anderen macht auch Brandenburg gerade eine sehr gute Erfahrung mit einem modularen Fahrradparkhaus, das sie in den Speckgürtelgemeinden um Berlin gerade errichten, an 13 Bahnhöfen. Und dieses modulare Konzept steht auch für Nachhaltigkeit und wird auch ausschließlich aus Holz gebaut, weil das einfach das nachhaltige Bauen einfach verkörpert, weil ja im Holz ja auch CO2 gebunden wird. Wenn ich Stahl gieße, wenn ich Beton anmische, da mache ich meinen Fußabdruck immer größer.
Ja. Aber zukünftig wäre natürlich auch denkbar voll, dass ihr da eher Richtung Reuse Sachen schaut, oder?
Also für uns haben wir den Auftrag, dass wir immer auf öffentlichen Flächen bauen. Ja. In Berlin gibt es keine öffentlichen Fahrradparkhäuser wie in anderen Kommunen in der Bundesrepublik. Mhm. Insofern haben wir aktuell nicht den Auftrag, in den zu meinem Bedauern oft leerstehenden Autoparkhäusern im Land Berlin dort Flächen zu entwickeln. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja.
Lasst uns mal ein bisschen in die beiden Themen so ein bisschen reingucken, vielleicht an euch beide. Beim zirkulären Bauen und Reuse scheitert es ja oft irgendwie an den Lieferketten und vor allem auch an den Zertifizierungen von gebrauchten Baustoffen. Wie pragmatisch müssen denn die Salzburger Projekte umgesetzt werden, dass aus dieser Utopie so ein bisschen Realität wird?
Ja, also intern haben wir wirklich herausgefunden, dass der Bestandserhalt und das Weiterbauen im Bestand dem Reuse beim CO2-Abdruck bei Weitem überlegen ist. Ja. Also dieses Harvesten ist löblich und gut, aber steht sozusagen, es reduziert sich meistens auf Fassadenelemente, Interior-Elemente etc. Und das, was den größten Fußabdruck hat, ist einfach der Rohbau, das Rohbauskelett. Also in diesem Handelszentrum 16 stecken nur im Rohbauskelett 75.000 Tonnen Beton. Da kann man noch so viel harvesten und reusen, da wird man nicht hinkommen, wenn man das abreißt. Deswegen konzentrieren wir uns eigentlich vor allem auf den Bestandserhalt und das Weiterbauen im Bestand, weil wir da einfach den größten Hebel sehen, einen riesigen Hebel. Noch ein Beispiel, das Handelszentrum 16, nur allein die Entscheidung, dieses Gebäude stehen zu lassen, hat 0,5% des gesamten jährlichen österreichischen Abfallabbruchs eingespart. Ja. Das sind die Dimensionen, die man mit solchen Gebäuden bewegen kann. Und da sollten wir ganz genau auf unsere Hebel schauen. Ne. Wir produzieren jedes Jahr in Österreich ungefähr 65 Millionen Tonnen Abfall. Was die meisten nicht wissen, 55% ist der Aushub. Jeden Tunnel, den wir bauen, jeder Keller, den wir graben, 18,9% ist das Bau- und Abbruchmaterial und 6,7% ist der Hausmüll. Also das ist die Müllform, zu der wir den meisten Bezug haben, die wir am meisten versuchen einzusparen. Und das ist nicht einmal ein Drittel von dem Hebel, den wir mit dem Abbruchmaterialien haben. Was man auch nicht vergessen darf, bei uns in Österreich ist so viel Hausmüll, musst du 8 Millionen Leute intelligent sozialisieren, um das irgendwie einzusparen. Für die Abbruchabfälle ein paar 10.000, wenn wir es richtig machen. Ne? Das sind so die großen Hebel, die wir einfach sehen.
Wir haben jetzt schon ein anderes Projekt, ganz ein kleines Projekt, wo man das Thema Kreislauf fähig bauen wunderbar beobachten kann. Das ist ein ehemaliger Steinbetzbetrieb. Der wäre abgebrochen worden, eine Holzhalle. Die ist vor 25 Jahren BIM-mäßig geplant worden. Da ganz viele glückliche Umstände. Der Bürgermeister hat sich das geschnappt Und wir haben das komplett demontiert, weil es kreislauffähig geplant worden ist, und haben das wieder als Gemeindezentrum aufgestellt. Mhm. Also die Potenziale sehen wir dann schon. Also wenn es so etwas gibt und wenn du heute eben kreislauffähig baust und wenn sich Nutzungen ändern oder wenn sich Bedürfnisse ändern, dass du das in einer anderen Form wieder transformieren kannst oder sollst, das sind schon die Potenziale, wenn wir jetzt neu bauen, dass wir so denken müssen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Gebäude so lang stehen sollen, wie sie
können.
Mhm. Aber vielleicht noch ein Satz dazu, da haben wir halt einen mutigen Bürgermeister, der genau weiß, diese Scheiben, Isolierglas sind 25 Jahre alt, da kann noch Gas drin sein oder eben nicht mehr. Die können undicht werden in 2 Jahren, aber der lässt sich halt, wir haben jetzt glaube ich noch 5, 6 Scheiben auf Lager, der hat ein paar Gemeindearbeiter und wenn er undicht wird, tauscht es halt aus. Ja. Das ist der einfachste Zugang, ob der wirklich skalierbar ist auf öffentliche große Projekte, weiß ich nicht, aber so fängt man halt an.
Ja. Urbaner Holzbau wäre was skalierbar wäre. Musstet ihr da besonders viel Überzeugungsarbeit leisten?
Also wir sind auf jeden Fall als InfraVelo so anerkannt, dass wir jetzt da nicht groß überzeugen mussten und jetzt hier sagen mussten, wir bauen jetzt hier was Nachhaltiges eben aus Holz. Und wir sind auch so aufgestellt, dass wir gerne über den Tellerrand schauen und eben genau dieses modulare Fahrradparkhaus, was gerade im Land Brandenburg errichtet wird, hier auch nach Berlin reinzuholen, um dann eben auch, Stichwort Skalierbarkeit ist gerade gefallen, eben das auch an mittleren Standorten auch umzusetzen. Also an den großen Standorten, ne, die großen Kathedralen, sage ich jetzt mal, wie unser schönes Fahrradparkhaus hier an den großen Mobilitätshubs im Land Berlin zu errichten, aber dann eben die Ausrollstrategie dann auch in dem Medium und standardisierte Art dann auch im Holzbau dann eben noch reinzubringen und dann nochmal kleinere Größen. Das sind so Art Container mit Schiebetüren, die wir ja auch gerade jetzt mittlerweile an 8 Standorten im Land Berlin haben.
Häufig kommt das Argument gegen Holzbau, dass es einfach teurer ist als konventioneller Bau. Wie würdest du dem Argument begegnen?
Wir haben ja eine öffentliche Ausschreibung gemacht, EU-weit ausgeschrieben, so wie sich das gehört, und haben wirtschaftliche Angebote bekommen. Ja, das ist für mich einfach auch ein Zeichen, der Markt ist da, der Preis ist vollkommen wirtschaftlich und in Ordnung. Und insofern, solange ich wirtschaftliche Angebote bekomme, die dazu korrespondieren, wie wir kalkuliert haben, ist das alles fein. Mhm.
Ist bei euch auch so, wenn ihr über das Thema Holz?
Ich glaube jetzt, Holz ist ja ist ein bisschen teurer, aber wie gesagt, in München haben wir es auch geschafft, so eine Industriehalle mit Holz nachzuverdichten. Ich glaube, ich möchte gern mit ein bisschen einer anderen mehr aufräumen, dass Bestand teurer ist. Wir haben, das größte Problem ist, wenn du die falsche Nutzung in den Bestand reingibst. Du musst immer die richtige Nutzung finden für den Bestand. Und wir haben da jetzt in Salzburg über 4, 5, 6 Projekte einfach die Erfahrung gemacht, dass wir teilweise um die Hälfte günstiger sind als wie ein Neubau, also 50 bis 30% günstiger. Dann musst du das immer sozusagen der richtigen Nutzung zuführen. Und wenn du aber auf Biegen und Brechen was Falsches reintun möchtest, dann wird es wirklich teuer, weil dann Brandschutz, diese ganzen Themen dann halt aufschlagen. Aber wenn man es richtig angeht, und es geht in Baderichtung, ist bei Holz ähnlich, dann ist das alles wirtschaftlich verträglich. Vor allem der Bestand ist wirklich günstiger.
Also das heißt, wenn jetzt zu euch ein Bauherr kommt mit so Bestandsflächen, dass ihr fangt dann eigentlich ganz vor an und überlegt, was würde da sinnvollerweise passen?
Ja, es ist ein bisschen eine ambivalente, widersprüchliche Situation, weil einerseits sind wir natürlich sehr dahinter, das nutzungsoffen zu planen, weil wir sind mittlerweile bei Intervallen angelangt, der Nutzungsänderung von 20 Jahren. Alle 20 Jahre ändert sich die Nutzung mitunter radikal. Und wenn Gebäude nicht nutzungsoffen geplant sind, ist das eigentlich der Hauptfaktor, warum sie an den Abbruch herangeführt werden. Ne? Also da muss man wirklich aufpassen. Was der Christian zum Beispiel gemeint hat, ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bestand hast, wo super eine Schule reinpasst, aber du willst eine Lagerhalle draus machen, wo keine einzige Stütze drin steht, dann reißt du dem Gebäude auf gut wienerisch das Bäuschel raus und dann fällt es in sich zusammen. Ne?
Ich habe von euch das wunderschöne Zitat gelesen, dass ihr euch der ökologischen Herausforderung der kommenden Jahre bewusst seid und scheut euch nicht vor der einhergehenden Verantwortung. Ihr habt es ja auch ein bisschen in dem Intro auch schon gesagt. Wie seid ihr an so einen Punkt gekommen, dass ihr gesagt habt, ja, ihr habt da so Freude bei. Also ihr habt so ein bisschen gesagt, ja, es ist halt einfach so, die Herausforderung ist da. Aber warum? Also wie?
Also ich glaube, ich kann das ganz einfach beantworten. Wir haben mit dem ganzen Thema ungefähr 2013 begonnen und haben dann so ein paar Transformationsprozesse mitgemacht. Und man muss sich das so vorstellen, das ist fast immer der gleiche Ausgangspunkt. Man kommt dorthin, die Scheiben sind eingeschlagen, es ist schlammig, es sind Graffiti, es ist nichts los, es ist tot, tote Materie. Und dann bewegst du über einen Prozess von 2, 3, 4 Jahren das Projekt so weiter, dass zum Schluss, also ein Beispiel der Panzerhalle zum Beispiel, dass 700 Leute dort arbeiten. Ja? Und dann merkst du während dem Bau, hey, es geht nicht um die Panzerhalle, sondern diese ganzen alten Gebäude rundherum werden auch aufgekauft und saniert. Das heißt, du kannst mit relativ großen Projekten, die eine Gravitation haben, nicht nur das Gebäude selber heben, sondern du kannst ein ganzes Quartier vielleicht oder ein Mikroquartier heben. Und ich muss echt sagen, aus etwas Toten etwas Lebendiges zu machen, ist der schönste Prozess, an dem wir in unserem Leben architektonisch teilhaben durften und ist extrem motivierend. Diesen Beruf musst du ja 40, 50 Jahre auch durchziehen und es sind viele Architekten hier, man weiß, zwischen welchen Spitzen man da lebt eigentlich. Ne? Ja. Aber das macht dir einfach Mut, das gibt dir eine unglaubliche Motivation, an solchen Transformationsprozessen mitzuwirken und wenn es dann auch noch Sinn macht, ist es einfach ein No-Brainer.
Aber ich glaube, ich muss ganz offen sagen, wir sind selber transformiert worden über die Projekte. Also wir sind ganz als klassische Architekten gestartet und haben dann sozusagen über den Prozess, wie wir die ersten Objekte, also die in dem Ausmaß gehabt haben, haben wir dann erst realisiert, was wir für einen Schatz haben. Dann ein großer Teil sind unsere Mitarbeiterinnen, die uns da sozusagen weiterhelfen, Research, im Design, im ganzen Auftreten etc. Das sind viele kleine Bausteine. Ich glaube, wir haben so 2013 nichts ahnend begonnen mit diesen Themen und sind dann sukzessive über Research, über Nachdenken. Und mittlerweile, wir empfinden uns so wie eine lernende Organisation. Wir wissen, du weißt ja selber nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Also du entwickelst die permanent über die Projekte weiter. Und das Schönste ist, dass wir das so Real-Life-Experimente sogar haben. Das ist schon was Einmaliges. Und zum Schluss steht es dann am Ende des Tages da und du siehst, es funktioniert und es geht, aber es ist ein Prozess gewesen. Ja.
Aber das Coole ist, es hat ja nicht nur uns transformiert, sondern es macht auch was mit den Leuten, die an diesen Projekten teilnehmen. Also ich erzähle diese Geschichte so gerne, weil wir haben am Anfang den Bauern vom Autopalast gefragt, du, wir lassen uns da schon ein, aber bitte sag mir zuerst, lieber Markus, zu wie viel Prozent bist du Ideologe und zu wie viel Prozent Immobilienhai? Ja? Und er sagt, naja, wenn er ehrlich ist, ist er schon 70-80% Hai. Ne? Jetzt arbeiten wir 5 Jahre zusammen. Ich glaube nicht, dass dieser Prozentsatz jetzt noch stimmt, weil du einfach die Leute so mitnimmst und sie auch merken, hey, wir können Kohle verdienen, aber wir können auch was Gutes dabei machen. Ne?
Und umso wichtiger ist, finde ich nochmal, dass wir uns die Beispiele von euch wirklich angucken. Ihr arbeitet ja viel eben mit der privaten Immobilienindustrie zusammen, aber als öffentliche Auftraggeberin, dass wir uns da auch genau die Scheibe von abschneiden und eben von diesem ganzen Neubau-Themen, was eben auch öffentliche Gebäude angeht. Klar, modulares Bauen wird gerade sehr viel gemacht, neue Schulbauten, aber warum werden jetzt auch keine Schulen beispielsweise in alte Fabrikgebäude eingebaut? Ich meine, in Berlin haben wir hiervon auch sehr, sehr viele leerstehende Häuser, also gerade Industriegebäude, und ich finde es großartig, was ihr hier habt. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt gar nicht hier die schönen Bilder sehen, die hier ausgestellt sind, aber bestimmt im Internet mal nachgoogeln. Ja, also wirklich großartig.
Dankeschön.
Ihr habt ja mit dem Fahrradparkhaus auch so ein Stück weit Neuland betreten in Berlin. Und du bist ja auch, sag ich mal, relativ spät dann da zugekommen. Gab es für dich auch so einen Transformationsprozess in dieses Thema Fahrradparkhäuser aus Holz?
Also ich habe mich in meinem ganzen Arbeitsleben immer schon der nachhaltigen Mobilität und Logistik verschrieben. Also insofern finde ich es großartig, jetzt auch nachhaltige Infrastruktur bauen zu können. Und meine Vorgängerinnen und Vorgänger haben das Ganze vorbereitet. Ich habe es dann übernommen, wo es dann in die heiße Phase ging, Entwurfsplanung fertigstellen, Ausschreibungsunterlagen fertigstellen. Und es war für mich eigentlich sofort klar, dass das große Projekt sein wird, das ich von Anfang an in meiner Position bei den Fravelo begleiten werde mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und da war gar keine Zeit zur Transformation, sondern all in. Und in einem Jahr werden wir dort alle parken können.
Für mich das schönste Stichwort all in. Wir müssen alle all in gehen.
Als Branche oder als Team? Oder
als Branche.
Als Branche, okay. Wie überzeugt man Menschen davon, die davon noch nicht so richtig das vielleicht nicht sehen wollen oder sehen?
Also ich glaube, von unserer Seite natürlich die Kommunikation, natürlich die, die Bilder, die wir kreieren zu unseren Projekten, also wir sagen immer, Bild sagt natürlich mehr als wie 1000 Worte, die Emotionen, also ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Baustein in der Architektur, die Menschen oder die Nutzer oder Entwickler, die bauen Beziehungen zu diesen Gebäuden auf und das ist ein großer Teil, wo wir einfach sehen, dass viel, viel mehr möglich ist und dann halt einen Holzbau reinkriegst, weil sie das Gebäude doch schön finden. Ja. Solange die Gebäude anonym sind, werden wir immer nur über wirtschaftliche Diskussionen oder wirtschaftliche Diskussionen führen am Ende des Tages. Ich glaube, die Kernkompetenz, die wir Architekten haben, ist einfach schöne Gebäude, die funktionieren und die nachhaltig sein zu realisieren.
Ich meine, die Hard Facts bereiten wir schon auch akribisch auf. Also wir wiegen alle unsere Gebäude. aber die lassen einfach keinen kalt. Wenn du mal realisierst, dass dein Gebäude 75.000 Tonnen wiegt und was da an Energie hineingeflossen ist, schaust du es mit ganz anderen Augen an, als wenn du es einfach nicht weißt. Ne? Also wenn du die Produktionspolitik von einem Gebäude kennst, dann bekommst du einen ganz anderen Bezug zu diesen Massen und zu diesen ökologisch wirksamen Ressourcen, die da drin stecken.
Also nicht nur Bilder, sondern tatsächlich auch die Zahlen, die vielleicht dann auch rationalere Menschen vielleicht ein bisschen bewegen.
Genau.
Wir wollen ja heute so ein bisschen optimistisch nach vorne gucken und die Baubranche jammert ja seit vielen Jahren über Krise zum einen und natürlich auch über Kosten. Wenn man sich eure Projekte anschaut, was läuft denn heute im Jahr 2026 fundamental besser als vor 5 Jahren?
Also von meiner Seite sicher die Awareness. Also auf alle Ebenen, wie wir vor 5 Jahren über das Thema geredet haben, da hast du in leere Augen geschaut teilweise. Das ist das erste Mal sozusagen auf dem Boden. Also du kannst heute sogar schon über Ökobilanzierung und über LCE, versteht schon jeder ein bisschen, was das im Hintergrund heißt. Ich finde, da ist enorm viel passiert. Ja. Natürlich, ich meine, die letzten Tage und die Temperaturen haben uns noch ein bisschen mehr Schärfe geben, was da draußen abgeht. Also ich glaube, da ist ganz viel, viel passiert da im Hintergrund, das man so oft gar nicht wahrnimmt. Das ist für mich schon eine ziemlich positive Entwicklung am Ende des Tages. Ich finde, diese öffentliche Ebene ist für uns enorm wichtig. Da sind die Strukturen im Hintergrund, das Wettbewerbswesen, zielt alles noch stark auf Neubau auf, mit den Strukturen, mit den Tabellen, also mit den ganzen sozusagen Vorarbeiten, also da sehe ich noch ganz viel Luft nach oben. Also
die baurechtlichen.
Die Vorbereitungen in Wettbewerben und so, wo halt die Excel-Tabelle zum Schluss entscheidet, wie ein Gebäude ausschaut. Und ich glaube, da sind wir mit dem Bestand, hast dann den Nachteil und dann wird es teurer. Also da finde ich, meines Erachtens ein Riesenhebel einfach drinnen.
Ne? Wobei das ja auch, also das ist ja schon so, ne? Also Bauen im Bestand ist im Prinzip nicht so, oder also unsere Erfahrung ist, es ist häufig nicht so richtig gut kalkulierbar, egal wie tief man reingeht. Häufig wollen Bauherren ja auch nicht so richtig tief reingehen. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht, dass es kostentechnisch schwer kalkulierbar ist?
Es ist meines Erachtens nur dann schwer kalkulierbar, wenn du nicht direkt, also wir haben im Vorteil im privaten Sektor, dass wir dort vor allem in Salzburg von Anfang an mit einem Team sozusagen startet, inklusive Baumeister. Und ich glaube, das ist der Hebel da drinnen, der sieht das als Chance und als Möglichkeit und nicht etwas, wo er nur die, ich sage jetzt Eurozeichen, weil er Bestand, du hast 1000 Argumente in der Hand. Ja. Aber wenn du es vernünftig angehst, ist es nicht teurer. Also ich finde, das ist schon was Wesentliches. Diese Partnerschaft von Anson, man muss dann über andere Teams, wir müssen über andere Wege auch diskutieren, wie man das ganze Thema dann aufzieht.
Das kostet das eine, das andere ist ja Bauzeit. Wie seid ihr da mit euren Bestandsbauten unterwegs?
Ja, da wäre ein sensationelles Beispiel. Wir haben gerade wer die Mozartkugeln kennt. Die wurden in Grödig in der Nähe von Salzburg produziert. Wie das Leben halt so spielt, ist das ausgelagert worden. Wir haben, glaube ich, mittlerweile in Rumänien produziert und 18.000 Quadratmeter neben dem Untersberg wunderschön stehen leer. Wir haben Februar 2025 den ersten Strich gezeichnet, 18.000 Quadratmeter. Wir sind heuer im Herbst fertig mit dem Gebäude. Und auch von den Kosten fast bei der Hälfte von einem Neubau. Und ich finde, das ist von unserer Seite aktuelles Paradebeispiel, was möglich ist, wenn der Entwickler, die Gemeinde, das Ganze, also wir waren in der Wir haben im Oktober haben wir eingereicht und wir haben im fast einen Monat, zwei Monate später den Bescheid gehabt. Und das sind die Prozesse, die dahinter einfach, wenn die Rädchen zusammen klicken, geht das super schnell. Mhm. Und wir haben super verwertbare Einheiten jetzt. Also wir haben auch schon die Hälfte, also der Projektentwickler hat schon die Hälfte sozusagen an den Mann gebracht.
Ja, und du musst dir vorstellen, der bietet die Einheiten dort um 1.700 Euro im Quadratmeter an. Ja, was schon ziemlich cool ist, da muss man vielleicht noch ein bisschen eine Elektrik machen und so weiter, also ein bisschen am Ausbau noch machen, aber nicht viel. Und das eröffnet halt ganz andere Businessmodelle auch für den Nutzer, weil wenn ich jetzt in Wien ein Office kaufen möchte, als Privatperson, weil es macht eigentlich den meisten Sinn, bei uns ist es so, wenn du es mit dem Office kaufst, ist es halt zum Schluss im Office-Vermögen und nicht im Privatvermögen. Das ist
in Deutschland auch so,
ist auch so. Ist es das erste Mal möglich, dass du dir das auch leisten kannst als Privatperson? Weil wenn ich jetzt 400 Quadratmeter in Wien kaufen will, bin ich, weiß nicht, 4 Millionen Euro los. Ne? Das habe ich nicht auf der Kante. Aber wenn ich mal 1.700 rechne, ist das Modell ein ganz anderes. Ja, ne?
Ja, richtig gut.
Ja.
Bei der öffentlichen Hand hat man nicht so oft das Gefühl, dass die Rädchen alle ineinander greifen. Und gerade Prozesse richtig lange dauern, gerade im Mobilitätsbereich.
Ja.
Warum ging das bei euch so schnell?
Also es ging, ich glaube, das Geheimnis ist einfach das gewesen, dass wir das alles sehr gut vorbereitet haben, dass wir auch gute Illustrationen hatten, dass wir die Zahlen, Daten, Fakten, wir hatten es eben davon schon aufbereitet haben. Also auch wirklich den Magnet Schöneweide, diesen Bahnhof auch wirklich dargestellt haben und die Sinnhaftigkeit auch dieses Projektes darzustellen. Und dann haben wir wirklich sehr eng auch mit den Behörden auf der Bezirksebene in Treptow-Köpenick.
Schon ganz früh.
Schon ganz früh. Also von Anfang an wirklich gleich mit eingebunden und haben aber auch wirklich die politische Rückendeckung der Senatsverwaltung gehabt, auch wirklich von der Hausleitung, die dieses Projekt eben auch immer schon befürwortet hat.
So, das hilft natürlich auch richtig, wenn man Schützendeckung von oben hat.
Ja, du musst die Leute zusammenbringen und dann stellst du die Projekte vor und dann hinterfragt die auch keiner. Und gerade in diesem Fall in Schöneweide ist es auch ein Ort, der eben entwickelt werden möchte. Der Bezirk wird dort die Vorplatzgestaltung machen, die Deutsche Bahn wird das Empfangsgebäude, das alte, das unter Denkmalschutz steht, also hier auch im Bestand, jetzt dann bald sanieren. Und dieser ganze Vorplatz in Schöneweide wird komplett neu gestaltet. Das heißt, da wollen eben auch alle. Also da will die Deutsche Bahn, da wollen wir, da möchte das Land Berlin. Die BVG möchte auch keine Fahrräder in den Straßenbahnen haben. Deswegen freuen die sich natürlich auch und die S-Bahn und die Deutsche Bahn, dass dort das Fahrradparkhaus entsteht. Und weil alle eben das gleiche Ziel haben und die gleiche Idee, glaube ich, ist das wirklich unser Erfolg dort.
Ja, voll schön. Also eigentlich alle früh an den Tisch bringen und alle hoffentlich ein Projekt haben, was alle begeistert mitziehen lässt.
Unbedingt. Ich meine, du hast vorhin auch die Frage gestellt, was war vor 5 Jahren anders? Ja. Vor 5 Jahren hat die InfraVelo vor allem die Potenzialanalysen fürs ganze Land Berlin gemacht. Also erstmal wirklich geguckt, wo brauchen wir an welchen Standorten wie viele Plätze und wie viel davon sollen gesichert sein, also verschlossen hinter einer Tür oder einer Barriere und wie viel ungesichert, also so ein ganz einfacher Bügel, Fahrradbügel. Und das heißt, von dieser ganzen Analysephase sind wir jetzt eben voll dabei, eben ins Bauen zu kommen. Und das soll ja eben auch nicht dabei bleiben. Und da ist nämlich unser Schöneweide-Parkhaus wirklich jetzt mal das exponierte Beispiel, wie wir dann im Land Berlin uns die Mobilitätswende vorstellen.
Und ihr geht ja auch in der Hufelandstraße, rasiert ja auch heimlich die Pflastersteine ab und baut da Fahrradstraßen.
Also da kennst,
heimlich nicht, aber
da kennst du mich schlecht. Heimlich ist bei uns nicht.
Die Maschine ist schon monströs, die da durchfährt. Aber.
Die Maschine ist toll. Sie wird auch im Juli auch wieder dort zu sehen sein, weil wir noch Restarbeiten machen, dort dann die Fahrradstraße errichten werden. Wir hatten es gerade von Kreislaufwirtschaft, das ist auch so ein schönes Beispiel. Wir gehen dort neue innovative Wege, indem wir Kopfsteinpflaster aus der Jahrhundertwende, also 19. Jahrhundert zum 20. abschleifen mit einer innovativen Methode. Alles wird vorher laserscharf ausgemessen, damit wir auch immer noch das Gewölbeprofil des Straßenraums beibehalten. Wir lassen dort alles liegen. Es wird kein Kopfsteinpflaster entnommen. Es wird keins irgendwo ins Ausland geschickt, abgesägt und wieder eingebaut. Es wird auch keins irgendwohin entsorgt und asphaltiert und versiegelt. Dort halten wir die Schwammstadt, indem wir die offenen Fugen dort belassen. Und jetzt kommt's, der Abrieb, das ist ja auch nicht wenig, ne? Der wird dann gebunden in den Betonmesher und der wird dann sofort auf die nächste Straßenbaustelle gebracht und dort nochmal, auch nochmal nachverwertet. Also das ist auch echt so ein Projekt, das wir letztes und dieses Jahr gemacht haben, wo ich auch nur sage, Nachhaltigkeit pur. Mhm.
Sehr cool. Die Projekte, die ihr jetzt gerade so beschreibt und an denen ihr jetzt die letzten Jahre so ein bisschen gearbeitet habt, die sind ja zum einen super coole Projekte, die man sich alle hier auch angucken kann, in der kleinen Mini-Ausstellung hier hinter mir. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch, so wie ihr es beschrieben habt, gibt es ja wahnsinnig viel zu tun. Wenn man das flächendeckend umsetzen wollen würde, was bräuchte es denn da?
Also bevor ich auf andere zeige, zeige ich lieber mal auf meine eigene Profession. Mhm. Wir fühlen uns in Österreich relativ alleine. Wir merken viel Widerstand aus der Kollegenschaft. Das hat mehrere Gründe. Von Architekturvermittlern, die wirklich sehr gut vernetzt sind, hören wir immer wieder, dass Architekten ein Problem damit haben, wenn sie nur mehr einen Bestand bauen, wo ist dann mein Gestaltungsspielraum? Das heißt, die verstehen Architektur immer noch so, dass sie sozusagen etwas Persönliches in etwas Gebauten ausdrücken und ihren Gestaltungsspielraum überhaupt nicht in eigentlich einer Reichweite außerhalb der Architektur sehen, die wirklich gesellschaftsrelevant ist. Ja. Und wie ich vorhin gesagt habe, dieses Silbertablett ist wirklich etwas, was der Architektur und Architektinnen eine hohe, hohe gesellschaftliche Relevanz gratis zur Verfügung stellen. Man muss es nur aufheben. Ne? Und ich glaube, es haben sich einfach über die letzten 30, 40, 50 Jahre Businessmodelle in großen Büros etabliert und die haben jetzt, glaube ich, respektable Angst davor, dass ihnen das unterm Hintern wegdisruptiert.
Mhm. Große Neubauprojekte.
Ja.
En masse, ja.
Genau.
Von meiner Seite ist ein zweites großes Thema, das uns in dem ganzen Gebiet beschäftigt, ist immer wieder die Widmung. Wir leben da in der Charta von Athen im vorigen Jahrhundert mit diesen klar eingeteilten, wo ist der Wohnbau, wo ist das Gewerbe, wo ist der Bürobau. Das ist sozusagen der Schulterschluss zur Mobilität, die autogerechte Stadt. Also das sind so Kapitel, die sich für mich eben schließen. Also wir können nicht das eine ohne das andere lösen. Also wir müssen sozusagen Widmungen wieder aufmachen. Wir sehen im Gewerbe das Potenzial, da man auch die eine oder andere Projekte, wo wir wieder Wohnen reinbekommen, in den Randzonen. Du hast eine Decke, du hast einen Boden, es könnte günstiger werden. Also da sind so finanzielle Themen, die mitspielen. Da sehe ich die Raumplanung enorm gefragt. Also das ist ein starres Instrument in Österreich. Mhm. Aus natürlich gewissen, die ideologischen, einfach diese Verfrachtung, geschichtlich aufgeladene System, das zum Schluss dann der Bürgermeister oder wer immer dann verdient daran, wenn was umgewidmet wird. Das ist eine komplexe Thematik, aber da stecken wir definitiv im falschen Jahrhundert mittlerweile drinnen. Und ich finde, da ist der Schulterschluss zur Mobilität einfach. Wir müssen diese 5 Minuten, 15 Minuten statt, was wir immer dann zum Schluss postulieren. Mhm. Aber ich glaube, da sehe ich riesige Hebel, wo wir uns bewegen könnten.
Ja, da kann ich auch wirklich nur beipflichten. Du hast vollkommen recht. Ich finde, wir müssen uns einfach auch fragen, was ist eine lebenswerte Stadt und wie wollen wir, dass sie aussieht? Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Menschen sich genau diese Fragen stellen. In den Mietskasernen im 19. Jahrhundert, ja, da sind alle in die Großstädte gezogen, nach Wien, nach Berlin. Das waren lebensfeindliche Situationen in den zweiten, dritten, vierten Hinterhöfen, die heute gern gemietet werden, die ein bisschen mehr Licht und Luft haben. Aber genau die Frage, und dann kam die autogerechte Stadt, Charta von Athen, hat Christian gerade angesprochen, autogerecht. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, ist das jetzt lebenswert? Was brauchen wir, um es lebenswert zu machen? Mhm. Und zwar aber lebenswert für alle und für alle Bedürfnisse. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir genau an dem Punkt sind und jetzt damit anfangen. Mhm. Und gerade jetzt auch mal da zeigen, dass wir auch als öffentliche Hand es schaffen, ein großes Fahrradparkhaus öffentlich finanziert zu errichten mit Fördermitteln und das jetzt auch weiter ausrollen wollen.
Was ist denn für euch persönlich eine lebenswerte Stadt? Was macht denn die aus?
Wien. Okay. Sage ich als Tiroler.
Viele deutsche ArchitektInnen gucken ja so ein bisschen neidisch auf eure Wohnkultur.
Ja, also wahrscheinlich meistens auf diese soziale Nachhaltigkeit des Wohnbaus. Das ist wirklich so, wie beim UEA-Kongress in Kopenhagen, da hat der Bürgermeister von Barcelona gesprochen und der hat gesagt, imagine, 7% of the budget going into social housing. Also die haben das alle nicht gepackt, irgendwie, wie das bei uns irgendwie läuft. Es ist schon so, also wir bauen jetzt in München, da haben wir die Ohren angelegt, aufgrund der Mieten, muss ich sagen. Das ist in Wien durch diesen sozialen Wohnbau schon gut stabilisiert, eigentlich immer noch. Aber eine lebenswerte Stadt ist für mich, muss ich sagen, großflächig einmal innerhalb des Kerns autofrei zum Beispiel. Mhm. Ja. Also wir haben einmal uns Gedanken gemacht, wie kommen am Land die Leute zusammen, indem sich die Kinder verbinden. Aber wenn die Kinder nicht auf die Straße können, Häuser übergreifen und miteinander spielen können, weil das Auto so eine Gefahr ist, dann kommen die Leute auch nicht zusammen irgendwie. Ne? Mhm. Und die Kinder sind über die Eltern eigentlich eine große Verbindung, ne? Gesellschaftlich. Voll.
Also die Stadt ist dann lebenswert, wenn die Kinder wieder auf der Straße spielen können, ohne dass irgendwer nachschauen muss. Schön, ja. Und ohne dass sich jemand kümmern muss, sondern dass sie diesen Freiraum wieder zurückkriegen, den ihnen sozusagen diese autogerechte Stadt.
Und man nicht immer Angst haben muss, dass irgendwie
genau, das was passiert oder irgendwas daher.
Ich glaube, ein dänischer Kollege hat gesagt, wenn du mehr Kinder lachen hörst als Autogehupe, weißt du, es ist eine lebenswerte Stadt sozusagen. Ja.
Also wir haben im vergangenen Jahr auf 1,6 Kilometern eine urbane Stadtstraße im Bezirk Schöneberg einfach einen Radfahrstreifen errichtet, so 2,5 Meter Breite, da kannst du schön fahren, Protektionselementen versehen und ich kann mich noch so dran erinnern, dass da eine Mutter sich wirklich bei mir und meinem Team wirklich bedankt hat, weil sie meinte, ich wohne schon seit 15 Jahren jetzt hier in der Grunewaldstraße und habe sehnsüchtig darauf gewartet. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass dort auch Parkplätze weggefallen sind. Aber es sind nicht alle Parkplätze weggefallen, sondern wir sind dort ganz behutsam in der Planung auch mit dem Bezirk und dem Senat zusammen vorgegangen und haben das einfach ganz pragmatisch umgesetzt. Und dann kriegt man auch möglichst alle Leute auch davon überzeugt und Nutzenden Ansprüche dann auch umgesetzt. Mhm.
Wenn man das Thema Bauen im Bestand oder so auch Reuse mal weiterdenkt und skalieren wollen würde, also zur neuen Normalität machen würde, was fehlt denn aus eurer Sicht?
Also der Christian hat es nochmal angesprochen. Wir haben monostrukturelle Widmungsstrukturen oder monokulturelle Widmungsstrukturen, die entweder nur das eine oder andere erlauben und ich glaube, die können dem gesellschaftlichen Flux nichts mehr entgegenhalten. Ja. Also ein Beispiel auch für die öffentliche Nutzung in Wien, also in Österreich, ein Gewerbegebiet, darfst du keinen Sport machen, darfst du keine Bildung machen, darfst du kein Wohnen machen. Gleichzeitig liegen diese Gewerbegebiete und diese Gebäude, diese alten Industriehallen an Standorten, wo du die Ohren anlegst, wo sich jeder Wohnbauer wünschen würde, dass er dort liegen dürfte. Ja? Also so tolle Standortqualitäten. Mhm. Gleichzeitig sind sie super billig. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr so um 1.700 verkauft, der verdient immer noch gutes Geld, warum er es eingekauft hat. Ne? Das Handelszentrum 6 hat um 300 Euro im Quadratmeter gekauft. Ne? Also es ist wirklich billig. Und ich denke mir, wenn wir da vom Gewerbe weggehen könnten, Stichwort leistbares Wohnen, das ist relativ leicht dort zu implementieren. Alle gemeinnützigen Bauträger in Österreich tun sich total schwer, aufgrund der Finanzierungskosten, aufgrund der gestiegenen Grundkosten, aufgrund der hohen Baukosten, überhaupt zu diesem Limit, wozu sie es verkaufen dürfen oder vermieten dürfen, zu bauen. Das schaffen die gar nicht mehr. Und wenn der Motor zurückgeht, steigt der Druck noch mehr sozusagen, weil sie weniger Wohnungen nachliefern und der Wohnungsmarkt wird noch überhitzter. Wir haben in Österreich laut einer Schätzung vom Umweltbundesamt zwischen 8.000 und 13.000 Hektar industriellen Leerstand. Das sind an der Obergrenze also die Fläche von Graz, die wir einfach herumstehen lassen und nicht aktivieren. Und ich glaube, da könnte man mit ein paar Widmungsgriffen, wo man sagt, okay, da wo das Industrie-, das Gewerbegebiet gegen Einfamilienhäuser schaut, gegen Grünland schaut, macht man einfach eine Schicht, legt die Widmungsgrenze in das Gebäude hinein. Draußen kann man bis zu einem gewissen Prozentsatz X zu einer gewissen Tiefe Y wohnen möglich machen oder eine Mischnutzung. Und ich glaube, das wäre mal so ein erster Gedanke, wo wir diesen Flächenschatz, den wir dort haben, durch intelligente andere Nutzungen heben könnten. Zumal ja auch die Charta von Athen hat das damals getrennt, weil Gewerbe extrem emissionsbelastet war. Das ist ja nicht mehr so. Ja. Großteils haben wir urbanes Gewerbe total emissionsfrei. Da entsteht kein Ruß, kein Lärm, da steht maximal eine Gemeinschaft, denken wir.
Aber es ist ja ein politisches Thema. Ist die Politik so weit in Österreich?
Mir kommt die Raumordnung vor wie die katholische Kirche. Wenn du diesen Dampfer nach links lenken willst, dein Grad musst du 1.000 Jahre vorher anfangen, sozusagen. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja schon gläserne Decken, die den Industriestandort schützen wollen. und sagen dann, na, Gewerbeflächen gehören geschützt. Ja. Und die verstehen aber den gesellschaftlichen Strukturwandel nicht, weil wir sind mittlerweile angekommen bei einer BIP-Aufteilung von 75% Dienstleistung, 24% Industrie und Gewerbe und 1,5% Landwirtschaft. Also das hat sich wirklich massiv geändert, ne, ja, über die letzten 100 Jahre.
Und die Lautindustrie ist ja auch nicht in den innerstädtischen Quartieren.
Ja, nein, es gibt ja immer noch Schwerindustrie, genau. Aber ich rede vom urbanen, ja, Gewerbe sozusagen, das stadtnah, ja, okay, ist. Also ein Holz-Sägewerk in der Murmürzfuche wird es wahrscheinlich nicht ummodeln können, ja, weil da will keiner hin, da gibt es keine Infrastruktur und so weiter. Ne? Ja. Aber es gibt so viel stadtnahes Gewerbe auch. Ne?
Mhm. Vielleicht auch nochmal kurz, immer dieses, die Politik muss das machen. Wenn wir als Experten ihnen keine Lösungen anbieten und keine Vorschläge und keine Visionen präsentieren, wir sind die Architekten oder wir sind Raumplaner, wir kümmern uns Mobilität, wir sind Landschaftsarchitekten. Wir müssen dienen, also wir müssen den Politikern sagen, was möglich ist und was geht da draußen. Ich glaube, das ist das Um und Auf, weil der zerbricht sich sozusagen in seiner Profession. Also er ist dafür verantwortlich, dass der das Land oder dass die Sachen laufen. Aber er ist kein Architekt, er ist kein Landschaftsplaner, er ist kein Mobilitätsplaner und da müssen wir sozusagen vorausgehen und ihnen diese Möglichkeiten aufzeigen. Ich glaube, das ist das Um und Auf von unserer Seite.
Wenn man jetzt sagt, wir wollen die Bauwende noch so ein bisschen weiter treiben, Politik ist eins, auf sich selber gucken auf jeden Fall auch oder auch auf natürlich die Branche selber. Seht ihr beim Thema KI, also das ist ja immer ein schönes Thema, aber ich streue das gerne überall mal ein bisschen ein. Seht ihr dann irgendwie eine Chance für das Thema, dass sich durch KI bei diesen Themen, die wir heute diskutiert haben, sich was verändert oder durch KI sich was verändert?
Also ist ein schwieriges Thema generell. Ich glaube, wenn man sie gescheit nutzt, also wirklich sozusagen, ich glaube, Bilanzierung wird der KI besser können. Mhm. Also es sind so Themen, wo es definitiv sieht. Gefährlich ist es dann schon in der Visualisierung. Also das merkt man, da hit man so Grenzen teilweise. Das ist, ja, schaut von Anfang an alles super aus, aber wenn man das Ganze nicht mit Inhalt und mit menschlichen Gedanken füttern, dann kommt mehr oder weniger immer das Gleiche raus am Ende des Tages. Es ist doch nur eine Maschine.
Machen wir es konkreter, Christian. Wir haben jetzt neulich einen Fall gehabt, der ist aus Spanien. Das ist eines unserer Büros, die wir gerne mit einem KI-Bild zurückgekommen. Und wir haben uns am Anfang betrachtet und unsere Frauen im Büro haben gesagt, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt doch nicht so ein Bild rauslassen, so auf die Art. Das war wirklich die stereotypischste Familie, also die Frau mit den Kindern und er am Grill sozusagen. Ob man das so unterstützen muss. Und die KI ist scheinbar so stereotypisch angelernt worden, ja, irgendwie. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, da steckt auch die große Chance darin, dass wir uns der routinösen Aufgaben entledigen und eher zu Kuratoren werden dessen, was uns die KI gibt, wo wir das Hirn und die Kreativität einschalten können. Und ich freue mich eigentlich darauf, dass ich diesen ganzen routinierten Mist nicht mehr machen muss eigentlich, ja.
Also ich glaube, mit der KI setzt gerade was ein, da werden wir in 10 Jahren noch da sitzen und dann sagen, ach ja, wisst ihr noch 2026, da sind wir noch sowas gefragt worden, wie findet ihr KI? Ich glaube, das wird sowas von selbstverständlich sein und das wird noch schneller als 10 Jahre, glaube ich, gehen. Wie wir es jetzt, schon aktuell auch nutzen im Verkehrsbereich beispielsweise, zum einen auch bei Verkehrserhebungen und Unfallanalysen, das ist ganz spannend. Da stellst du einfach nur noch eine Kamera auf und die erfasst sofort, da ist ein Radfahrer, ja, und dann erkennt er, da ist ein Rechtsabbieger, ja, und das wäre ein beinahe Unfall gewesen für Analysen. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch Student war, da musste ich wirklich stundenlang solche Videos angucken und zählen. Es war furchtbar. Ja. Also auch für den Verkehrsbereich super. Ja. Oder unser Schwesterunternehmen, die Infrasignal, hat jetzt auch eine Lichtsignalanlage entlang einer Fahrradstraße errichtet, wo dann eben die Kamera automatisch die annähernden Radfahrer über Meter schon entdeckt und dann eben entsprechend die Ampelschaltung priorisiert. Mhm. Und was so Pläne, Ideen, Zukunftsvisionen irgendwie angeht, finde ich KI persönlich ganz spannend, um sich dann mal dran abzuarbeiten. Also das eben nicht stumpf zu übernehmen, sondern zu sagen, okay, sag mir mal Berlin, ja, wenn es jetzt irgendwie nur Fahrräder gäbe, wie würde das aus? Das würde nicht funktionieren. Also, ne, aber so auch mal so ein bisschen mit KI spielen und da in so eine Interaktion kommen, weil wir sonst verstumpfen wir am Ende nur. Also das ist ganz wichtig, dass wir auch alle den Umgang mit KI lernen und auch lernen, eben mit ihr zu interagieren, aber trotzdem immer noch den gesunden Menschenverstand walten zu lassen.
Das heißt, du briefst die ganze Zeit die KI und guckst, was zurückkommst und lässt.
Wenn ich Zeit hätte, dafür habe ich echt keine Zeit.
Obwohl es ja Spaß macht, also es ja. Ist ja auch inspirierend teilweise. Ich finde das ja schon.
Ja.
Was gibt euch denn Hoffnung, dass nachhaltiges Bauen irgendwann in hoffentlich nicht zu ferner Zukunft Standard ist?
Kann man jetzt, glaube ich, ganz gut beantworten. Wir haben jetzt gerade einen Bewerbungsprozess hinter uns, weil wir eine Stelle ausgeschrieben haben. Es haben sich 180 Leute beworben und wir haben dann mit 10 von denen geredet, haben sie eingeladen ins Büro und alle, ich glaube fast alle 10, die Viola könnte es vielleicht besser sagen noch, haben gesagt, sie haben ihr Büro verlassen, weil sie dort Sachen machen müssen, die sie nicht wollen und die sie nicht vertreten können. Und das, muss ich sagen, gibt mir Mut.
Alles Menschen jüngeren Alters.
Ja.
Oder also.
Wir sind ja schon alt.
Um die 30, würde ich sagen, ja. Ja. Um mal einen anderen Weg zu nehmen, ja. Macht euch nichts Mut?
Also Hoffnung,
gibt euch Hoffnung?
Ich bin absolut zuversichtlich. Zum einen sind wir eben jetzt eben am Anfang, hier mal neue Wege zu gestalten. Es wird, die Leute müssen einfach erleben können, ja, wie wir uns die Mobilität von morgen vorstellen. Und das Ganze auch, wenn wir es gerade von Mitarbeitenden haben. Also ich habe ein total motiviertes Team, gemischt, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts. 80% meiner Kolleginnen und Kollegen sind zwischen 30 und 50. Also das ist auch ein Großfund, wo wir auch noch lang zusammenarbeiten können. Und eben auch mit überjähriger Finanzierung der öffentlichen Hand, mit kluger Nutzung von Förderkulissen vom Bund, von Land, von der EU, haben wir die Mittel. Und wir haben die Ressourcen. Also die Fluktuation bei der InfraVelo ist jetzt nicht so, wie du es gerade gesagt hast, dass da jetzt irgendwie ganz viele Bewerbungen kommen, sondern die Leute sind gerne bei uns, weil wir eben auch eine sehr sinnstiftende und sinnvolle Arbeit für die Menschen in Berlin machen. Und ich glaube, darauf kommt es an.
Du hast gerade gesagt, dass es im Prinzip sowas wie Vorbilder braucht letztendlich. Also dass, wenn das jetzt mal fertig gebaut ist, Leute es sehen können und überlegen, okay, was könnte es denn für meinen Alltag bedeuten, wenn ich sowas hätte in meiner Nähe oder so. Das ist auch so echt das Frustrierendste eigentlich so in den letzten Jahren gewesen, ist die autofreie Straße, also die Friedrichstraße, die temporär autofrei gemacht wurde. Das war nämlich genau das, was eigentlich gar nicht passiert ist. Also es war ja so diese Vision, was könnte das denn in cool sein, wurde ja nie aufgemacht.
Nee, aber ich glaube, die Geschichte der Friedrichstraße ist noch nicht fertig erzählt. Und
habt ihr da Pläne?
Ich habe selber keine Pläne, aber ich bin mir sicher, dass die Straße so, wie sie ist und jetzt auch nicht mal nur wegen Verkehr, sondern eben auch wegen des ortsansässigen Handels und Gewerbes dort. Also wer sich damit auskennt, mit der Gegend, die Läden schließen teilweise, die Galerie Lafayette ist gegangen. Ist weg, ja. Also der Aufenthaltsqualität ist gleich null. Mhm. Es gibt keine Cafés dort, keine Restaurants und deswegen bin ich mir auch sicher, dass es dort bald Motivation geben wird aus diversen Richtungen, um aus dieser Straße auch wieder das zu machen, was sie mal war. Also wenn man diese ganzen 20er-Jahre-Bilder der Friedrichstraße sieht, ja, dann war das ein Boulevard. Mhm. Da wären die Wiener neidisch wahrscheinlich.
Hoffnung.
Hoffnung, ja. Ich glaube generell, also wie sich das Thema die letzten, 5 Jahre nach vorne bewegt hat, über was wir reden können, auch mit Politiker, auch mit Gestalter im öffentlichen Bereich. Ich muss sagen, wir kommen mittlerweile zu so vielen Projekten und zu so vielen Aufgaben, die einfach durchaus wirklich reizbar und reizvoll sind. Die Diskussionen, die Veranstaltungen dazu. Und ja, ich glaube einfach wirklich einfach anschirmen und da wird, wir müssen so oder so in Griff kriegen. Und ich glaube, das ist das, was der Mensch, den Mensch immer sozusagen auszeichnet, wenn es ein großes Problem gibt. Und ich glaube, heuer merkt man es relativ intensiv, wie groß das Problem ist, dass wir Lösungen finden werden müssen.
Wir biegen jetzt so langsam auf die Zielgerade ein. Welches Projekt eines anderen Büros hättet ihr denn gern jetzt an euch beide mal selber gerne umgesetzt, weil es so schön ist oder so?
Tja. Du hast uns die Frage im Vorfeld gestellt.
Die habe ich euch schon gestellt,
genau. Ja, dann da sitzt du davor und das war früher immer, du hast so eine Star-Architekten gehabt, 13, 14 Jahren, da habe ich das aus dem FF schießen können. Ja. was mich am meisten bewegt hat, wie ich das erste Mal von mir aus den Rem Koolhaas seine Kunsthalle in Rotterdam vor 30 Jahren gesehen hat, die hat mich bewegt. Ja. Das hat sich mittlerweile verschoben, eher auf eine inhaltliche Ebene bei mir. Also von meiner Seite war definitiv so ein Schlüsselmoment der UIA-Kongress, das ist ein riesiger Architektenkongress in Kopenhagen, der hat dieses Thema befeuert. Da waren sieben Stages gleichzeitig befüllt und es ist nur um Nachhaltigkeit 3-4 Tage gegangen. Und da bist du wirklich mit einem fetten Grinser rausgegangen und das war wirklich schön. Und das ist so ein Moment, der mich mittlerweile viel, viel mehr bewegt, als wie in ein Gebäude reinzugehen. Mhm. Also wirklich auf so einer emotionalen Ebene.
Ja, also wenn ich an unsere Anfänge denke, wir haben neulich einen Film über die Barbara Buser gesehen, eine unfassbare Powerfrau, unglaublich. Also was wir sozusagen aufgeteilt haben in mehrere Personen, der Entwickler, eben nicht der Investor, sondern der Entwickler, der die Konzepte, die hat, die dahinter macht, die Prozesse, der Local Hero, die Verbindungen hat, wie die Architektur, das machen die alles in einer Person sozusagen. Mhm. Und die kümmert sich seit 1996 mit in situ und der Denkstadt Saal um diese Themen. 1996 haben wir gerade mal maturiert, glaube ich, und 2 Jahre später waren unsere Heroes Zaha Hadid, Norman Foster und Rem Koolhaas. Hat sich die damals schon um diese Themen angenommen, ne? Und ist, wie man im Film erfahren hat, vom Bund der Schweizer Architekten nicht einmal ernst genommen worden. Ne? Jetzt ist sie ein Star, finde ich. Also ein Star, nicht wie früher, sondern ein Star der Nachhaltigkeit, muss man echt sagen. Und das, was die prozesshaft und nicht nur architektonisch aufgesetzt hat, ist schon unfassbar toll. Mhm.
Ich bin ja Auftraggeber.
Ich wollte gerade sagen.
Aber, aber um mal noch den einen Teil des Projektes noch zu erwähnen, was unser Planungsbüro für unser Fahrpark auf Schöneweide aktuell macht, nämlich am Bahnhof Fürstenwalde Spree bauen die ein Fahrradparkhaus, das ich sehr spektakulär finde und sehr, sehr spannend. Denn dort gibt es eine Spirale, die nach oben geht, wo man dann praktisch orthogonal dazu die Fahrräder dann entlang platziert. Mhm. Und dann geht man immer weiter nach oben und das Fahrradparkhaus ist direkt an die Fußgängerbrücke angedockt. Das Bahnhofs ist genial, wenn es passt. Ne? Also das heißt, jeder füllt es von oben auf, also nimmt den längeren Fahrradweg in Kauf. Es füllt sich dann immer schön, so wie wir es uns eigentlich vorstellen, intrinsisch. Und dann habe ich den kürzesten Weg und da hat die Leitplan eben ein ganz tolles Projekt, das sie jetzt auch schon begonnen haben. Und das verfolge ich auch mit großer Bewunderung.
Wenn ihr jungen ArchitektInnen einen Rat mit auf den Weg geben könntet, wie würde er lauten?
Lasst euch von uns Alten nicht so viel sagen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, wir können, so wie unsere architektonische Sozialisierung gelaufen ist, können für den Jungen eher mehr lernen als sie von uns.
Sind die für euch eine Inspiration, die Jungen, die zu euch kommen?
Wir haben jetzt neue die Architects for Future bei uns gehabt. Das sind eine Gruppe von 7-8 wirklich sehr jungen Frauen, die das gekapert haben, das Vehikel in Wien. Die machen wirklich aktivistisch tolle Sachen und brennen einfach für diese Materie. Da haben wir erst reinfinden müssen. Ne? Haben die das eigentlich schon mit der Muttermilch aufgesogen. Ne? Mhm.
Also viele Unis sind da jetzt auch durchaus ja aktiv unterwegs, ihre Studiengänge ein bisschen anzupassen.
Also ich sage immer, die Mischung macht's. Ne? Also wir haben junge Kolleginnen und Kollegen, ältere, die einen lernen von den anderen und das ist bei uns echt großartig. Und also was ich als Verkehrsmensch den Architekten und Architekten, den Jungen ans Herz legen möchte, gerade im Wohnungsbau, denkt mir bitte an das Fahrrad. Denkt dran, dass die FahrradfahrerInnen sehr lauffaul sind. Bitte macht Bügel direkt an die Hauseingangstür, ansonsten habt ihr sie am Gartenzaun.
Super. Wir machen jetzt noch einen kleinen Word-Rap zum Abschluss. Ich nenne euch ein, beziehungsweise 2 Begriffe und ihr sagt dann von links nach rechts, was euch dazu als erstes einfällt. Abrissbirne oder Umnutzung?
Umnutzung. Also ich soll dazu was sagen, was mir einfällt, das sind ja zwar...
Das kann auch was anderes sein als die Wörter, aber...
Also mir ist... Abriss sind ja 2 konträre Dinge, oder? Abrissbirne, ich würde Umnutzung immer nehmen. Ne?
Ist es eine Entscheidungsfrage?
Ja, das kann auch, ja.
Ja.
Du?
Also als Infravelo bauen wir nur, das heißt, wir reißen nichts ab. Also da gibt es gar keine Abrissbirne. Mhm. Zum einen und zum anderen hatte ich vorhin schon gesagt, Umnutzung auch privater Parkhäuser für vom Auto auch fürs Fahrrad zu nutzen, finde ich eine sehr spannende Geschichte.
Mhm. Umnutzung und Nachnutzung, vor allem im Bestand, vielleicht noch ein Wort zum Autopalast. Es ist nämlich wirklich so, dass der Bestand gleich teuer ist wie der Neubau. Mhm. Aber das Ding ist einfach eine Ausgeburt an Nutzungsoffenheit, weil du hast zwei Wände und in der Mitte bei einer Tragtiefe von jeweils 7 Meter eine Stütze, der hat jetzt den zweiten Frühling nach 100 Jahren und der kann den dritten, vierten Frühling auch noch bekommen. Mhm. Neubauten sind oft nicht so flexibel.
Das größte Vorurteil gegenüber dem Holzbau, das einfach nicht stimmt.
Also da würde ich jetzt sagen, weil wir ja gerade auch bauen, naja, dass es zu schnell verwittert, dass man es permanent irgendwie immer streichen muss, keine Ahnung. Und unser Architekturbüro, die Architektin, hat einfach einen konstruktiven Holzschutz vorgedacht. Das heißt also, das Haus schützt sich selber. Das Dach kragt so weit aus, dass sämtliche freiliegenden Holzflächen, die werden schon grau, die werden nicht mehr so schön hellbraun wie jetzt hier die Decke. Die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, es wird schon abgrauen, aber es ist konstruktiver Holzschutz. Das heißt also, ich denke das einfach schon mal nach. Also im Konstruieren kann ich das schon lösen insofern.
Diese Gebäude bekommen eine Patina und eine Geschichte.
Ja.
Und ich glaube, das ist generell wichtig. Wir müssen weg von diesen sterilen Gebäuden, die immer gleich ausschauen. Mhm. Ich finde, jedes Gebäude darf seine Geschichte erzählen.
Wien oder Berlin, wer ist mutiger beim Bauen?
Ich glaube, das sind wir ex-equo.
Gleichfeig.
Gleichmutig. Ja, okay. Genau, welches Projekt als letzte Frage weltweit hat euch in den letzten, also weltweit oder hier in unserer Region, hat euch in den letzten Monaten so richtig optimistisch für die Zukunft gestimmt?
Ich glaube, ich muss nochmal wiederholen, was die Barbara Buser in Summe macht, ist wirklich verantwortungsvoll, ökologisch toll und auch sozial total nachhaltig. So stelle ich mir Gebäude, zu denen man eine Beziehung aufbaut, vor.
Cool.
Ich finde, auch zu dem Thema Mobilität ist einfach immer wieder, wenn man in Kopenhagen unterwegs ist, ist das für mich eine Inspirierung, wie das einfach mit viel weniger Auto und viel mehr Radverkehr, was das für eine Aufwertung von Städten ist. Mhm. Und das ist sozusagen für mich diese erste Stufe, an der wir uns recht gut einmal orientieren können.
Also was
Nordstern.
Was jetzt, wen wundert es, also was ich gerade großartig beobachte, ist die Wiener Ringstraße. Was dort die Stadt macht, ist ja auch bezirksübergreifend, den Ring dann langfristig zu schließen mit einem Zweirichtungsradweg, der bei uns, also der Radschnellverbindungsstandard hat, würden wir das ja sagen, also über 4,50 Meter breit ist, großartig. Und den Mut zu haben, denn die Ringstraße zum Boulevard, wie bei uns unter den Linden oder der Kurfürstendamm, und da fehlt es uns noch am Mut, wirklich auch sowas zu machen. Und das nehme ich mir zum Vorbild und gucke mir das ganz genau an, was da die Wienerinnen machen.
Wir halten dich am Laufenden.
Danke.
Voll schön, ihr Lieben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass ihr heute zu Gast hier im Podcast wart. Bevor ich euch nach Hause schicke, gibt es Fragen? Wenn es keine gibt, es wirklich überhaupt gar nicht, dann könnt ihr den Abend genießen bei Getränken und Snacks. Aber falls jemand eine Frage hätte.
Berliner fragen gleich gern wie die Wiener.
Ja. Aber die Möglichkeit, die schafft man dann doch schon. Das macht Frage.
Ja. Wir haben ja hier zwar Holz, aber wir haben tatsächlich nicht so viele Firmen wie in Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz, die im Holzbau erfahren sind. Ich weiß das noch aus der Kita-Bauoffensive, dass eine Ausschreibung lief für modularen Kita-Bau und die floppte, weil keine Angebote kamen, oder es kamen welche aus der Schweiz und die Logistik war wahnsinnig teuer. Wie ist das jetzt mit der Garage? Also ist da jetzt irgendwie mal was passiert oder bauen jetzt tatsächlich die Schweizer hier oder...
Also es ist keine Garage, wenn ich das sagen darf. Das ist Berlins erstes und schönstes öffentliches Fahrradparkhaus, das hier entsteht. Garagen sind für Autos. Das so zum einen. Zum anderen hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben gute Angebotslagen bekommen aus dem deutschsprachigen Raum. Und der Holzbau ist auch tatsächlich nach Ostdeutschland gegangen. Cool. Also jetzt, ich sage mal im weitesten Sinne, dann jetzt hier in der Region, wenn man das jetzt mal noch ein bisschen größer fasst, als wirtschaftliches Angebot. Also wir hatten tatsächlich das Problem nicht.
Ja.
Ich habe noch eine Frage an die Architekten.
Architekten. Wir sind hier auch einige Innenarchitekten im Publikum. Welchen Raum gibt ihr der Innenarchitektur? Auch gerne mal aus österreichischer Sicht, das würde mich sehr interessieren.
Also wir haben unser Büro mit 23 gegründet oder so angefangen zu gründen und wir waren am Anfang mehr Innenarchitekten als wir Architekten. Wir haben Shopdesign gemacht, Bäckereien und solche Sachen. Ich glaube, gerade in der Innenarchitektur, da geht es um Verbindungsmittel, da geht es um also dieses Thema, weil die Innenarchitektur ist relativ schnelllebig, also die hat einen Turnover von 10 Jahren. Und ich glaube, gerade dort ist es der erste Schritt und der schnellste Schritt, wo du zirkulär bauen kannst. Und wir haben selber begonnen, jede Schraube, du darfst keine Schraube sehen. Ganz wichtig, keine Schraube zu sehen. Ja. Also diese Details, ja, die wir alle gelernt haben in unserer Bildung, es muss sleek, es muss super designt sein. Und ich glaube, jetzt müssen wir wieder herzeigen, dass die Dinge demontabel sein, dass man die Materialien wiederverwenden kann. Und ich glaube, gerade die Innenarchitektur könnte da einen rechten Schub geben.
Also ich glaube, die Ästhetik im allgemeinen Sinn, und ich glaube, da tragen die Innenarchitektinnen wirklich sehr viel dazu bei. Die ganze Atmosphäre, die du in Räumen spürst, wird von euch beeinflusst. Und die Ästhetik ist bei uns sozusagen der große Bruder der Nachhaltigkeit oder der größte Schutzpatron, weil wenn du eine tolle emotionale Bindung zu einem Gebäude aufbaust, läuft es halt viel weniger Gefahr, als dass es abgebrochen wird. Wer würde leichtfertig den Stephansdom abreißen oder ja, solche anderen Gebäude, ein Loshaus, was auch immer. Also insofern, glaube ich, ist das bei uns schon ganz, ganz wichtig, dass wir keine anonymen, gestalt- und gesichtslosen Innenräume haben und dass es einfach auch ein gesamtheitliches Konzept sieht, weil man dadurch, glaube ich, wenn man es nicht in Außen- und Innenraum so trennt, einfach eine dichte Atmosphäre bekommt. Ne?
Aber sind dann auch Innenarchitekten beschäftigt?
Bei uns? Ja. Also wir haben, ich glaube, eine reine Innenarchitektin ist sie nicht. Sie ist Architektin, aber ihr Steckenpferd ist Innenarchitektur. Und das ist eine von zwei Frauen, die das Büro am meisten nach vorne gehaut hat. Ja.
Es ist definitiv ganz ein wichtiger Part nochmal. Also wir denken Architektur nicht nur als Gebäude. Es geht vom Außenraum, von der Landschaft, vom Grün, über das Gebäude selber, mit was du es baust, bis zum Innenraum. Und das ist meines Erachtens, nur wenn alles super funktioniert, kommt das Gebäude auf eine nächste Ebene.
Dass ich das sehr schön finde, dass ihr sagt, der Prozess ist wichtig und die Identifikation ist ein wichtiger Baustein in der Nachhaltigkeit. Also wenn jemand sich hineinfügt in ein Gebäude, es mitentwickelt, partizipiert am Entstehungsprozess, dann entsteht eine Bindung, die dafür sorgt, dass es auch gewertschätzt wird. Und wir als Innenarchitekten, ich bin eine davon, für uns ist es eben wichtig, auch diesen Nutzerprozess, Nutzerinnenprozess, also ob jemand Fahrräder, das finde ich sehr schön, aufstellt, weil vorhin wurde auch angesprochen, dass die Nutzung, die richtige Nutzung für den Ort zu finden, sehr bedeutend ist. Und wenn dann Innenarchitekten eben in diesen Findungsprozess einbezogen werden, von innen nach außen, dann kann es sich noch sehr nachverdichten, würde ich denken, dass eben diese Identifikation auch noch stärker wird. Und das schützt vor Vandalismus und schafft eben auch Verbundenheit mit dem, was entsteht.
Schön gesagt, ja.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, noch da seid. Ihr seid bestimmt noch ansprechbar für Fragen. Genau. Ihr könnt euch gerne alle natürlich noch am Buffet noch verköstigen. Nehmt euch gerne noch ein paar Getränke und bleibt. Wir machen noch die Türen dann zur Terrasse, auch wenn jetzt die Mikros aus sind, und euch noch die Ausstellung angucken. Einen wunderschönen Abend euch. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Das hat sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Dankeschön. Danke.